ARD.
Elmendorf Air Base in Alaska. Zwei Präsidenten schreiten über den roten Teppich. Donald Trump empfängt Kreml-Chef Wladimir Putin. Herzlicher Handshake, freundliches Geplauder. Über ihre Köpfe rauscht eine Formation amerikanischer B-2-Bomber und F-22-Kampfjets. So holt der amerikanische Präsident den wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen international per Haftbefehl gesuchten Machthaber aus Moskau, Wladimir Putin, zurück auf die Weltbühne.
Again, Mr. President, I'd like to thank you very much and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon.
Ich möchte Ihnen sehr danken und wir werden bald wieder sprechen und wir werden uns sehr bald wiedersehen, sagt Präsident Trump nach seinem gemeinsamen Treffen.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Das nächste Mal in Moskau, Putins Antwort. Gipfeltreffen in Alaska zwischen Trump und Putin. Haben sich die beiden Männer auf irgendwas geeinigt? Und wenn ja, auf was? Ich bin Philipp Abresch. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast heute mit einer Extra-Ausgabe zum Trump-Putin-Treffen. Der Weltspiegel-Podcast für alle, die die Welt ein Stück besser verstehen wollen. Ja, Trump und Putin geben sich feierlich die Hand, während russische Truppen auch weiterhin die Menschen in der Ukraine terrorisieren. Wie muss man verstehen, was da gerade in Anchorage passiert ist? Wollen wir heute aufdröseln. Hab zwei tolle und kenntnisreiche Kollegen hier heute im Podcast zu Gast. Gudrun Engel ist unsere langjährige USA-Korrespondentin, ist gerade in Anchorage, war beim Treffen dabei, jedenfalls so nah dran, wie man als Journalistin rankommen kann. Wie sie die letzten Stunden in Alaska erlebt hat, wird sie uns gleich von erzählen. Und wir sprechen mit Silke Dietrich auf der anderen Seite, unsere Russland-Korrespondentin. Bin schon sehr gespannt, was sie uns erzählen wird darüber, wie das Treffen in Russland angekommen ist. Fangen wir an bei Gudrun Engel in Alaska. Hi Gudrun.
Hallo, guten Morgen aus Alaska.
Guten Morgen. Die letzten Stunden, die waren sehr aufregend, ich glaube auch sehr anstrengend. Wie hast du den Tag in Anchorage auf der Airbase erlebt?
Also wir waren nicht auf der Airbase. Man hat tatsächlich aus Sicherheitsgründen um die komplette Airbase eine so Art Bannmeile gezogen mit einem fetten blauen Streifen, der wirklich auf die Straße gemalt war, auf den Rasen drumherum gemalt war. Genau so weit durften wir Journalisten, alle haben natürlich Fotos gemacht von sich mit ihren Füßen am blauen Strich. Und das war ja so ein bisschen der Grund dafür, dass man hier in Alaska geendet ist, auf einer Airbase, weil man da natürlich dann die Sicherheitsstandards hochhalten kann, wenn man da zwei Präsidenten hat. Sonst dauert ja die Vorbereitung ewig, man muss alle Gullideckel verschweißen. Deswegen Airbase für die beiden Staatsgäste, blauer Strich, auf der anderen Seite dann die ganzen Journalisten. Aber ja, ich meine, es war natürlich, man hat gemerkt, dass die ganze Welt da hinguckt, dass eine große Aufregung ist, dass eine große Anspannung ist. Und alle haben natürlich im Vorfeld irgendwie spekuliert, ja, was kommt dabei raus? Und die beiden Beteiligten haben ja auch mitgemacht. Sie haben ja beide in ihrem Flugzeug nochmal gesagt, was sie erwarten. Also Putin hat es ausrichten lassen von seinem Regierungssprecher. Trump hat natürlich wie immer selber nochmal sich zu Wort gemeldet. Also die haben ja natürlich auch vorher Erwartungsmanagement Deluxe gemacht. Deswegen waren wir natürlich auch alle so gespannt, was eigentlich dann rauskommt.
Mhm. Unser Mediengestalter ist gerade die Agenturfotos durchgegangen auf der Suche nach einem Thumbnail für unseren Podcast. Und er sagt, Putin sieht auf jeden Fall glücklich aus als Trump auf diesen Fotos. Hat er recht? Hat Putin das Treffen gewonnen?
Ja, auf jeden Fall. Also sowas von. Also Putin kann jetzt auf jeden Fall sagen, er hat alle Bilder, die er wollte. Ich meine, der kann ja vor Kraft kaum noch gehen, wenn der jetzt wieder in Moskau ist, weil er einfach gezeigt hat, ich guck mal, bin zurück auf der politischen Weltbühne. Hier, ihr habt mich aus dem G8 rausgeworfen und habt sie zu einem G7 gemacht. Ihr habt mich isoliert, ihr habt mich belegt mit Sanktionen, ihr habt mich geächtet. Und jetzt stehe ich hier auf amerikanischem Boden, obwohl es einen internationalen Haftbefehl gegen mich gibt wegen Kriegsverbrechen. Das schert hier keinen. Der amerikanische Präsident rollt mir im wahrsten Sinne des Wortes den roten Teppich aus. Also besser hätte es für Putin wirklich nicht laufen können.
Und für Trump?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was der sich gedacht hat. Also man merkt so richtig, Trump sagt halt selber, ne, er ist ein Geschäftsmann, er hört auf seinen Instinkt und Gut-Feeling, sagt man ja hier. Nur da muss man einfach mal klar sagen, Gut-Feeling hilft halt nicht, wenn man auf den russischen Präsidenten und seine Delegation trifft. Also wenn man sich mal anguckt, ne, wer dann da zusammensaß bei den Gesprächen, da saßen Trump, sein Außenminister Marco Rubio und sein Sondergesandter Steve Witkoff, der ja schon ein paar Mal in Moskau war, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, auf der russischen Seite, ja, da sitzt ein Wladimir Putin, ein ehemaliger Geheimagent. Da sitzt ein Sergei Lavrov, Außenminister, der dienstälteste Außenminister
aller Zeiten.
Seit 21 Jahren macht er das, ja. Also der ist so eine abgebrühte Socke. Und dann sitzt da noch ein Juri Uschakow, der war 10 Jahre lang russischer Botschafter in Washington. Der kennt hier alles aus dem FF. Und die drei haben doch die drei Amerikaner ganz easy an die Wand gespielt. Das kann man doch, muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen.
6 Stunden waren ja vorgesehen. Ich glaube, nach ungefähr 2,5 Stunden war schon alles vorbei. Jetzt fragen sich alle, was haben die eigentlich besprochen? Was haben die eigentlich konkret beschlossen? Was ist rausgekommen?
Ja, also man muss sich das wirklich mal reintun, ne? Also der eine ist ja, also jetzt in dem Fall Trump, kam ja 5.500 Kilometer Luftlinie aus Washington geflogen und Putin kam 6.000 Kilometer Luftlinie aus Moskau geflogen. Das heißt, die waren beide 7-8 Stunden im Flieger, einfache Strecke, um dann hier mal 2,5 Stunden zusammen Handshake zu machen. Die Russen haben auch noch das Mittagessen abgelehnt übrigens. Also das war schon allein diplomatisch, protokollarisch alles. Nee. Es hätte Heilbutt gegeben. Wir sind in Alaska. Wir haben alle auf Lachs getippt. Es hätte Heilbutt gegeben. Aber Putin hat ja immer überall seine Vorkoster mit dabei und deswegen, die haben das Essen abgelehnt. Also, das Ganze war diplomatisch eh sowieso ein völliges Volldesaster. Also ich habe irgendwann mal den Scherz gemacht, ich glaube, dass diese Effizienzagentur von Trump, die hat auch die komplette Protokollabteilung im Auswärtigen Amt entlassen. Da weiß ja überhaupt keiner, wie Gipfel geht und wer steht wo, wer geht wo, wer gibt wem wann die Hand, wer spricht wann. Alles völliges Durcheinander. Ja, und am Ende wissen wir ehrlich gesagt nicht, was rausgekommen ist. Weil wir standen alle bei diesem Pressestatement. Und die haben viele Worte gemacht und viele Rüschen, ich glaube 11 oder 12 Minuten lang. Aber was sie wirklich besprochen haben, wissen wir immer noch nicht.
Auch den Europäern wurde ja später nicht viel erzählt. Ne? Jetzt, Gudrun, darfst du spekulieren. Gibt's was, was die beiden nicht verraten wollen oder gibt's einfach nichts Substanzielles zu sagen?
Na, ich glaube, es gibt viel Substanzielles zu sagen, aber sie wollen es nicht so deutlich machen. Also ich glaube, es mangelt da jetzt einfach an Transparenz, weil man den bitteren Tatsachen nicht so direkt ins Auge sehen will. Also ich gehe davon aus, Putin ist keinen Zentimeter hinter seine Maximalforderungen zurück. Das hat er auch in der Pressekonferenz an einer Stelle angedeutet. Es ist vollkommen klar, was die Russen wollen, das liegt auf dem Tisch. Es ist vollkommen klar, dass die Ukrainer das nicht wollen. Ich glaube, was bei Trump schon angekommen ist nach dem Treffen ja mit Merz und Zelensky und den ganzen Europäern am vergangenen Mittwoch, dass er nicht die Macht und das Recht hat, über die Ukraine und über das Gebiet der Ukraine zu entscheiden. Das ist bei Trump durchaus hängen geblieben und deswegen sind wir jetzt in so einer Art, sag ich mal, Limbo-Situation, in der Trump jetzt auf einmal der Nachrichtenübermittler, der Marathonmann von Putin ist. Also Putin weiß genau, was er will, geht da keinen Zentimeter zurück, hat das genauso gesagt. Und Trump ist jetzt derjenige, der das den Europäern und Zelensky verklickern muss. Ja, so. Die werden natürlich sagen, ja, auf gar keinen Fall. Jetzt kommen sie ja alle nach Washington, um nochmal zu sagen, nee. Also so geht's ja nicht. Die große Befürchtung ist natürlich, dass hinterher die Ukraine den schwarzen Peter hat. Also aus amerikanischer Sicht, ne? So nach dem Motto, schaut her, ich habe mich bemüht, ich habe mich sogar mit dem Putin getroffen, ich habe ganz viel Zeit investiert, hier ist ein Vorschlag, ihr lehnt diesen Vorschlag ab, ihr Ukrainer, dann seid ihr jetzt selber schuld, jetzt kann ich euch auch nicht mehr helfen.
Donald Trump, der hat doch auf dem Weg nach Alaska in der Air Force One noch gesagt, dass er sich für einen Waffenstillstand einsetzen will, dass er den aushandeln will. Davon ist jetzt auch überhaupt gar keine Rede mehr. Ne? Das muss ihm doch eigentlich klar gewesen sein, dass das so schnell nichts wird.
Na, ich glaube, dass das dieser Punkt ist. Also Sie haben ja in der Pressekonferenz hinterher gesagt, also Sie sind sich total einig. Ja, das Treffen war eine 10 von 10 und Sie haben wieder so viel Respekt voneinander und Sie finden sich so super. Sie sind sich nur in einem Punkt nicht einig und ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Also
der Waffenstillstand.
Trump ist sie anmarschiert und hat gesagt, Waffenstillstand, und Putin hat gesagt, ja, also Waffenstillstand machen wir total gerne, aber dafür brauchen wir ein paar Bedingungen, die erfüllt werden. Ja, und daran hakt's. Also wir sehen die gleiche Scheibchenverzögerungstaktik, die Putin jetzt ja schon seit einem halben Jahr fährt.
Die Europäer hatten ja vor dem Treffen große Sorgen, weil die Ukraine nicht dabei war und sie selbst ja auch nicht, dass es vielleicht irgendeinen Deal geben könnte über die Köpfe derer hinweg, die es am meisten betrifft. Was würdest du sagen, jetzt nach diesem Treffen, können die Europäer ein bisschen erleichtert sein oder müssen sie fürchten, dass das vielleicht erst der Auftakt war für irgendeinen komischen Deal zwischen Trump und Putin?
Naja, man muss ja nur mal in die Geschichtsbücher gucken, dann weiß man ja, warum die Europäer und warum vor allem die Ukraine diese Befürchtung hatten von Anfang an. Ne? Also wenn wir zurückgehen, ich weiß, tut mir leid, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, aber 1938, Münchner Abkommen. Dreimal ist der britische Premier Chamberlain zu Hitler gefahren nach Deutschland und hat mit dem über das Sudetenland gesprochen. Das Sudetenland gehörte ganz eindeutig zur Tschechoslowakei und Hitler wollte es trotzdem haben. Und die Briten sind hingefahren und Hitler hat ihnen klar gemacht, er braucht jetzt dieses Sudetenland, sonst wird er sich vielleicht zu weiteren Kriegshandlungen oder Aggressivitäten hinreißen lassen. Und die Briten haben gedacht, naja, okay, dann verklickern wir das jetzt mal den Franzosen, allen anderen Europäern und vor allem den Tschechoslowaken, dass sie das Sudetenland los sind, um Frieden zu schaffen, Appeasement-Politik. Wir wissen heute, das ist granatenmäßig in die Hose gegangen. Absolut gescheitert. Aber das ist natürlich das historische, sage ich mal, die historische Blaupause für das Ganze. Deswegen machen sich ja die Europäer so Sorgen und vor allem natürlich die Ukraine, weil die Tschechoslowakei saß damals auch nicht mit am Tisch und wurde einfach so aufgeteilt, sage ich mal. Diese Befürchtung kann man, glaube ich, in dem Fall jetzt ein bisschen zurückfahren, weil die Europäer und vor allem Zelensky da vergangenen Mittwoch schon gute Vorarbeit geleistet haben. Ich glaube, Trump hat schon verstanden, dass er nicht entscheiden kann, wie hier Gebiete aufgeteilt werden, falls dem so sein sollte. Da hat er sich zurückgehalten, da hat er auch die ganze Zeit gesagt, das ist nicht mein Deal, es ist nicht mein Deal. Aber er hat hinterher auch nochmal ein Exklusivinterview gegeben, seinem Haussender Fox News. Und da hat er gesagt, also wenn ich Zelensky wäre, dann würde ich den Deal, den die Russen vorschlagen, annehmen. Weil Russland ist das zweitmächtigste Land der Welt, gleich nach den USA. Wir sind quasi beide Supermächte, supergeil, Atommächte und so weiter. Und deswegen sagt Trump, er würde Zelensky raten, diesen Deal anzunehmen. Für Zelensky kommt das natürlich überhaupt nicht in Frage.
Großer Empfang für jemanden, der ein Land überfallen hat, der einen Eroberungskrieg gegen die Ukraine führt. Gudrun, es gab ja auch Proteste gegen dieses Treffen. Ne? Was haben die Demonstranten gesagt, die sich da versammelt haben rund um die Airbase?
Also man muss natürlich dazu sagen, wir sind in Alaska. Das ist natürlich auch nicht aus so amerikanischer Sicht schon ziemlich weit weg. Anchorage hat so knapp 300.000 Einwohner, ist also vergleichbar von der Größe her mit Wiesbaden oder Augsburg. Und wir sind hier schon sehr, sehr weit weg von allem. Deswegen hat es mich überrascht, wie viele Demonstranten da tatsächlich waren. Damit habe ich nicht gerechnet. Und nicht nur an dem Tag des Gipfeltreffens, sondern auch schon am Abend vorher gab es eine Menschenkette. Wir waren in der orthodoxen Kirche hier. Da wurde jeden Abend, eine Woche lang, gab es jeden Abend ein Friedensgebet für die Ukraine. Also es war schon aus meiner Sicht bemerkenswert, wie viele Menschen, obwohl wir so weit weg sind von allem, sich doch für dieses Thema ja interessiert haben oder eingesetzt haben vielmehr. Und vor allem, also es ging um zwei Dinge immer bei den Demos. Es war so mein Eindruck, das eine war Solidarität mit der Ukraine, na klar. Und das andere war, dass wirklich viele aber auch erbost waren, dass der russische Staatschef jetzt in die USA kommt und dass man ihm da den Teppich ausrollt. Weil man muss natürlich sagen, Alaska, das ist auch historisch hoch aufgeladen, also dieses ganze Territorium, wo wir gerade sind, das gehörte ja mal dem russischen Zarenreich und es war quasi die einzige Überseekolonie Russlands, bis man es dann an die Amerikaner verkauft hat.
Für 1867,
wenig Geld, ne? Für super wenig Geld. 7,2 Millionen US-Dollar, wir haben das ausgerechnet, das sind $4 pro Quadratkilometer. Und es ist hier schon ein Riesenland. Damals hat man sich gefragt, was wollen die Amerikaner denn da damit? Die Russen wollten es loswerden, weil es für sie einfach wirklich, wirklich weit weg war von St. Petersburg. Aber die Amerikaner haben es gekauft und hinterher hat man ja festgestellt, hier riesen Bodenschätze, Gold, Erdöl, seltene Erden, Mineralien. Und seitdem wird hier geschürft ohne Ende. Und die Russen haben es aufgegeben. Es war jetzt das erste Mal, dass ein russischer Staatschef wieder hier war, seit die Russen es verkauft haben. Und es gibt immer noch total viele Verbindungen. Ich habe gerade gesagt, wir waren in dieser russisch-orthodoxen Kirche und die ganzen Indigenen, die ganzen Inuit, Yupik heißen die hier, die meisten, die sind alle Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche. Und da hast du dann einen Priester, der aus Russland entsandt ist in diese Kirche, und da wird dann auf Englisch und auf Yupik gebetet. Für die Ukraine. Also alles völliges Durcheinander.
Verrückt. Die seltenen Erden, die du gerade angesprochen hast, ist das vielleicht auch ein Grund dafür, warum Wladimir Putin nicht ganz alleine gekommen ist, sondern eine ziemlich große Wirtschaftsdelegation mitgebracht hat?
Ich glaube, das war Taktik. Das war ganz klare Taktik, um zu sagen, du, Donald, du hast da mit der Ukraine doch gar nichts zu tun. Dieses Ganze der Westen gegen den Osten, das können wir uns doch schenken. Wir sollten mal hier wieder unsere Beziehungen, unsere bilateralen Beziehungen zwischen Russland und den USA reparieren. Wir sind doch gute Nachbarn. Das war ein Zitat, das Putin gebracht hat. Wir sind doch gute Nachbarn. Wir sind doch hier quasi an der engsten Stelle, sind unsere Länder nur 90 Kilometer voneinander entfernt. Bei so ein paar vorgelagerten Inseln liegen nur 4 Kilometer dazwischen. Wir sollten doch viel enger zusammenrücken. Und schau mal, ich habe hier diese ganzen Wirtschaftsbosse dabei, da können wir doch zusammen was reißen. Ich glaube übrigens, dass es nicht so sehr um die seltenen Erden geht, wenn ich das da noch sagen darf. Ich glaube, es geht darum, dass denen auch klar ist, die Beringstraße ist in ein paar Jahren eisfrei. Wir sehen eine Eisschmelze ohne Ende. Während wir gerade miteinander sprechen, sind Teile der Hauptstadt von Alaska evakuiert worden, weil da ein Gletscher so dramatisch geschmolzen ist, dass es Überschwemmungen gibt in der Hauptstadt Juneau. Wir sind in Anchorage, das ist die größte Stadt in Alaska. Juneau ist die Hauptstadt. Teile sind evakuiert wegen Gletscherschmelze, ja. Also wenn irgendwann die Passage im Nordmeer frei ist für Schiffe, dann können Containerschiffe da durchfahren und sind 10 Tage schneller am Ziel, als wenn sie durch den Suezkanal müssen. Und das ist natürlich total lukrativ. Und alle Häfen entlang dieser Strecke liegen dann aber auf amerikanischem oder auf russischem Staatsgebiet. Und da haben die natürlich alle ein Interesse dran, was draus zu machen. Also ich glaube, das mit den ganzen seltenen Erden hier aus dem gefrorenen Permafrost zu holen, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich tippe drauf, dass es allen darum geht, diese neue Schifffahrtsstraße zu erschließen.
Das Eis schmilzt auch im übertragenen Sinne. Wenn man in so einem Pressezentrum sitzt, blaues Zelt hast du gesagt, da trifft man ja auch viele Mitkollegen, Mitjournalisten, bestimmt auch amerikanische. Was meinen die eigentlich, was sagen deine amerikanischen Mitjournalisten zu diesem Treffen?
Also gestern waren wir alle ziemlich ratlos. Also das haben wir öfter, ehrlich gesagt, grundsätzlich bei Pressekonferenzen von Donald Trump stehen wir da immer und er redet und redet und redet und redet und alle versuchen zu verstehen, was er uns jetzt eigentlich sagt. Und dann haut er ja zwischendurch immer mal so einen Satz raus, wo es dann so ein bisschen dauert, bis bei allen der Groschen fällt. Und dann merkt man auch immer, dann gucken wir hoch und so nach rechts, nach links, habe ich das jetzt, hast du das auch gehört? Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er das auch wirklich so gesagt und so? Und gestern, also wir sind ja danach sofort alle ins Reportieren eingestiegen und es war aber bei allen so, ja, er hat ja nichts gesagt. Mhm. Was hast du verstanden, was er gesagt hat? Und wir waren alle auf der Suche nach, ja, welche Punkte haben sie denn jetzt besprochen? Also wir wissen, sie haben Punkte besprochen und sie sind sich wahnsinnig einig in allen Punkten, bis auf in einem Punkt. Aber welche Punkte? Worum geht's? Also, ja, wir waren in der Bewertung unterschiedlich freundlich, aber alle waren sich einig, totale Luftnummer. Totale Luftnummer. Und Trump hat sich da total verschätzt und verzockt und ist jetzt quasi so der Nachrichtenüberbringer für Europa. Das war eigentlich nicht das, was er sich vorgestellt hat.
Und Putin nimmt schöne Bilder mit nach Haus. Danke, Gudrun. Wir sprechen gleich noch weiter. Fragen wir mal Silke Dietrich, unsere Russland-Korrespondentin, gerade in Tiflis. Hi, Silke.
Hallo.
Ja, Anchorage, Alaska ist ja eine Ecke weg. Mit welchen Gedanken hast du denn das Treffen verfolgt?
Gedanken ist gut. Also ich habe mir das heute Nacht dann live angeguckt und ich habe manchmal fast geschrien. Immer kam wieder so dieser Gedanke und ich habe es auch laut gesagt, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht sein. Also ich finde allein die Tatsache, dass dieser riesengroße rote Teppich da ausgerollt war und dann steht Trump da noch und fängt an zu applaudieren, also einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher zur Begrüßung und das auf US-Boden, ich war echt total geflasht und habe gedacht, okay, das kann jetzt eigentlich nur bedeuten, dass die beiden mit ihrem Handshake sich da auf irgendwas einigen und alle anderen jetzt erstmal in Vergessenheit geraten.
Mhm. Schon schräg, ne? Wenn man sich erinnert, noch gar nicht lange her, da hat Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Zelensky erst im Weißen Haus empfangen und ihn dann im Grunde rausgeschmissen. Ne? Den russischen Präsidenten, den empfängt er jetzt mit einer Flugshow auf dem roten Teppich. Mhm. Es gibt Applaus. Vermutlich ist das allein schon ein riesiger Erfolg für Putin, stimmt's?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, kurz vorher war er noch irgendwie so der Aussätzige in der westlichen Welt, seitdem er seinen Krieg angefangen hat. Und der, also Trump hatte ihn diplomatisch auf die absolute Weltbühne geholt. Das sieht man auch in den russischen Medien, wird das natürlich total gefeiert. Und es sind ja auch nicht nur die russischen Medien. Ich meine, die ganze Welt hat jetzt ausgerechnet nach Alaska geguckt und da stehen die beiden da. Und was will Putin damit zeigen? Wir sind die großen Herren, Weltherrscher, Herrscher der Atommächte. Und er hat ja auch bei diesem Pressestatement nachher immer noch von wir gesprochen, also Trump und ich, und dass sie erwarten würden, dass die Europäer dann die Vereinbarung auch konstruktiv aufnehmen würden. Und das war natürlich eh nochmal total wichtig, dass nur die beiden da waren. Keine Ukraine, keine Europäer. Das hat Putin geliebt.
Mit Zelensky wollte sich Putin ja kategorisch nicht treffen und schon gar nicht über einen Waffenstillstand sprechen zwischen der Ukraine und Russland. Was ist deine Einschätzung? Warum wollte sich Putin überhaupt jetzt mit Trump treffen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass aus westlicher Sicht war es für viele wahrscheinlich überraschend, dass da jetzt gar nicht so viel am Ende über die Ukraine gesprochen wurde. Wenn man das ein bisschen verfolgt in den russischen Medien, dann war das eigentlich schon fast klar. Also die haben ja vorher auch schon oft miteinander telefoniert. Und da haben auch alle gedacht, ah, jetzt überlegen die, wie es kann zum Frieden kommen. Trump wird ihnen die Daumenschrauben anlegen oder es wird Sanktionen geben. Und für die Menschen in Russland war eigentlich immer nur wichtig zu sagen, ja, aber da treffen sich die beiden jetzt. Und es geht jetzt erstmal auch vor allen Dingen um bilaterale Beziehungen. Es geht darum, die lagen unter Joe Biden auf Eis. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir mit den USA wieder auf Augenhöhe kommen. Also ganz banale Dinge, die wollen irgendwie nicht nur, dass die Sanktionen aufgehoben werden, sondern Visaerleichterungen. Die wollen, dass es wieder Flüge gibt zwischen den USA und Russland. Und die haben ja auch in den Telefonaten vorher wirklich banale Dinge besprochen. Da kam ja nach dem ersten Telefonat raus, dass die beiden sich darauf geeinigt haben, dass es jetzt wieder Eishockeymeisterschaften zwischen Russland und den USA geben würde. Also wo man auch dachte, aha, okay, das war jetzt wichtig, das zu besprechen. Also das ist schon so im Putin-Stil. Für den war, glaube ich, schon wichtig, die Ukraine, klar, aber bitte jetzt nicht so doll.
Bitte nicht so doll. Putin hat nichts gegeben bei diesem Treffen, aber hat viel gekriegt. Du hast es ja gerade erzählt. Internationale Aufmerksamkeit, Applaus des US-Präsidenten, roter Teppich. Würdest du sagen, Putins Plan ist aufgegangen?
Ja, würde ich schon sagen. Ich weiß ja nicht, was die beiden miteinander besprochen haben, aber ich meine, wenn wir mal ein Fazit ziehen, es gibt keine neuen Sanktionen, die waren vorher angekündigt. Alle haben mindestens ja gehofft, dass es nochmal zu einem Waffenstillstand kommt. Hat's ja mal so für 3 Tage gegeben. Überhaupt nicht die Rede davon. Er ist diplomatisch nicht mehr isoliert und im Prinzip hat dieses Treffen ja auch gezeigt, indirekt gibt es weiterhin grünes Licht für seine weiteren militärischen Aktionen und die finden ja auch weiterhin statt.
Genau, das ist meine nächste Frage. Es hat ja in den Wochen vorher ist ja schon viel passiert. Trump hatte Putin mit Sanktionen gedroht, mit Strafzöllen, hat ihm ein Ultimatum gestellt, wenn es jetzt nicht zu einem Waffenstillstand kommt. Angeblich hat Trump sogar seine Atom-U-Boote in Stellung gebracht nach so einem Social-Media-Schlagabtausch mit Putins Freund Medvedev. Von allem ist jetzt nicht mehr die Rede. Putin hat alles abgeräumt.
Ja, es ist irgendwie alles so total verpufft. Und das Wichtigste ist eigentlich nur, glaube ich, aus russischer Sicht, dass es jetzt heißt, next time in Moskau. Putin hat ihn Trump ja schon mehrfach eingeladen. Das wäre natürlich ein Wahnsinnserfolg, wenn Trump auf einmal in Moskau auflaufen würde. Also ja, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt das Treffen mit Trump und Zelensky auch ergeben wird. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass Zelensky dermaßen mit rotem Teppich empfangen wird.
Putin hat ja gesagt, über die Ukraine sei gar nicht so viel gesprochen worden in Alaska. Dazu passt vielleicht auch, dass der Kreml-Chef wohl mit seinen ganzen Wirtschaftsbossen angereist ist. Eine Riesendelegation. Hat mich schon ein bisschen überrascht. Trump wollte angeblich über Frieden sprechen, Putin vielleicht über was ganz anderes.
Ja, auf jeden Fall. Also die Wirtschaftsdelegation kam dann, glaube ich, aber auch nicht so zum Zuge. Aber das ist das, was Putin eigentlich immer schon wieder vorher auch rausgestellt hat. Also klar, über wirtschaftliche Beziehungen, aber auch, was er eigentlich die ganze Zeit zeigen will, ist, ich bin einer der großen Weltherrscher. Und wir reden auf Augenhöhe mit den USA auch über andere Konflikte. Also Putin möchte dann auch gerne über Gaza und Israel sprechen, über den Nahen Osten, über den Iran, überall, wo er meint, auch noch mitmischen zu können. Und ja, das könnten diese beiden Herren und Männer dann sozusagen tun. Und die Ukraine, das ist ihm auch lästig, darüber zu reden.
Will er nicht. Ich kann mir vorstellen, das Putin-Trump-Treffen ist auch ein großes Thema in den russischen News gewesen. Hast du ja gerade schon angedeutet. Wie wird das denn in den russischen Staatsmedien dargestellt?
Auf jeden Fall. Also es wird natürlich gefeiert. Also eine Business-Zeitung in Russland hat direkt auch das Zitat übernommen mit Next Time in Moskau auf Englisch. Dann gab es so eine Volkszeitung, die geschrieben hat, es ist ein Geheimnis für zwei. Dann wird da erklärt, warum. Weil weder Moskau noch Washington im Moment dazu bereit seien, der breiten Öffentlichkeit zu sagen, auf was sie sich eigentlich genau geeinigt haben. Und dann gibt es auch die Erklärung, das liege daran, dass man noch warten müsse, ob die amerikanischen Verbündeten bereit seien, den Bedingungen von Moskau komplett zuzustimmen. Also andere schreiben auch, das ist jetzt kein vollständiger Durchbruch, es sei eher so ein symbolischer Wendepunkt. Es gibt natürlich kaum kritische Stimmen. Ich habe heute eine Online-Zeitung noch mal gelesen, Novaya Gazeta heißt die. Die ist in Russland allerdings gesperrt, aber der Journalist, der das geschrieben hat, der sitzt noch in Moskau. Und das fand ich schon mal so eine ganz andere Stimme. Also er hat gesagt, Putin hat hier zwar taktisch gewonnen, aber strategisch verliert Russland als Staat. Sein Fazit ist, ein kleiner Erfolg für Putin, ein großer Verlust für die Menschlichkeit. Das, ehrlich gesagt, können die Menschen in Russland nicht lesen. Sowas würde eigentlich da kaum noch erscheinen. Und wenn man sich die Telegram-Kanäle anguckt, auch von diesen kremlnahen Journalistinnen und Journalisten, das ist furchtbar. Ich kann nur einmal eine Szene beschreiben. Da sitzt ein US-Amerikaner und ein Russe zusammen und die lachen und hauen sich auf die Schenkel. Und dann sind zwei Herzen noch über Putin und Trump und die teilen sich dann gerade die Ukraine auf.
Und vielleicht nicht nur die Ukraine. Gibt es eigentlich schon Stimmen von, ich sag mal, Otto-Normal-Russen? Wie haben die Menschen in Russland auf die Begegnung in Alaska reagiert? Wie haben sie sie aufgefasst?
Bei Otto Normalrus muss man natürlich auch immer noch so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben schon viele Umfragen auch auf den Straßen gemacht und die Leute trauen sich ja gar nicht so richtig Kreml-Kritisches zu sagen, weil sie auch wissen, das könnte sofort die Diskreditierung des russischen Militärs bedeuten. Und das sind hohe Gefängnisstrafen, 5 bis 7 Jahre, wenn irgendjemand was gegen diese sogenannte Militäroperation sagt. Also da habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Im Vorfeld haben wir einige Menschen gesprochen und die haben schon gesagt, dass sie es wichtig finden, dass die beiden sich treffen. Eine hat sogar gesagt, es wäre unmöglich, dass die Ukraine nicht beteiligt ist. Das sei ja sogar auf ihrem Territorium. Damit hat sie sich schon ziemlich weit nach vorne gewagt. Und dann gibt's Leute, die dann sagen, ach, das mit diesem Gebietstausch, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich fände auch noch super, wenn wir Odessa hätten, den Zugang zum Schwarzen Meer. Und wir sind dann so nett und geben der Ukraine auch noch was anderes. Also das ist sehr unterschiedlich, wie das da so ausfällt.
Großer Empfang für Putin in Alaska, der, man darf es nicht vergessen, und du hast es ja gerade auch schon erwähnt, vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen per Haftbefehl gesucht wird. Würdest du sagen, es gibt irgendetwas Gutes daran, dass die beiden sich getroffen haben, dass Trump den roten Teppich für ihn ausgerollt hat?
Also für die Ukraine eventuell doch was Gutes. Also die großen Befürchtungen waren ja, dass tatsächlich Putin und Trump da jetzt irgendwas ausbaldovern und über die Ukraine hinweg und die Europäer irgendwas festmachen und keinen anderen mehr damit beteiligen. Und das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein. Also im Moment scheint es ja eher, Trump hat ja auch im Vorhinein das alles noch mal so ein bisschen nach unten geschraubt und auch die Erwartungen und gesagt, da kann jetzt kein Friedensabkommen bei rumkommen. Das ist vielleicht das einzig Positive, dass es sehr, sehr viel symbolisch war und nicht besonders viel bei rumgekommen ist, weder im Positiven noch im Negativen.
Während in Alaska sich diese beiden Männer zum Handshake treffen und lachen, da rücken russische Truppen nach wie vor in der Ukraine vor an der Front. Wird ja auch brutal gekämpft, auch an diesem Wochenende, auf die Städte in der Ukraine stürzen, sich jeden Tag Drohnen und Raketen. Was würdest du sagen, wie ist das Treffen bei den Menschen in der Ukraine angekommen? Können die Hoffnung schöpfen?
Nee, das glaube ich nicht, dass sie Hoffnung schöpfen können. Also ich glaube, wenn wir schon so auf dieses Treffen gucken, dass Putin in so Staatsmanier auf US-Boden empfangen wird, möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie Ukrainerinnen und Ukrainer das gesehen haben. Mit dem, was du gerade eben auch noch mal gesagt hast, im Hinterkopf, wie Selenskyj da behandelt wurde. Also der ist ja, ja fast rausgeschmissen worden, der ist da völlig degradiert worden im Weißen Haus. Viele andere europäische Politiker und Politikerinnen ja genauso.
Ukraine ist nicht dabei, hat kein Wort mitzureden. Und jetzt müssen wir gucken, was die nächsten Tage bringen werden.
Ne? Genau, am Montag dann das Treffen Trump und Selenskyj. Ich bin sehr gespannt.
Gudrun, was nimmst du mit von diesem Tag? Irgendwas, was bei dir hängen geblieben ist? Ein Bild, ein Gedanke, eine Sorge, eine Hoffnung?
Also, das sind auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen, nehme ich Sachen mit. Also das eine ist tatsächlich, dass man sich, wir wissen das alle, aber man hat ja immer so eine Lücke zwischen Wissen und Erkenntnis. So, wir wissen alle, Donald Trump macht in der Regel alles anders, als wir das von früheren Präsidenten jemals kannten. Der schert sich nicht ums diplomatische Protokoll, der macht alles anders, der macht einen absoluten Zickzack-Schlingerkurs, der ändert seine Meinung, der ist völlig erratisch. Da kann man sich auf wenig verlassen, deswegen muss man immer mit allem rechnen. So, das wissen wir, aber immer wenn es passiert, ist es doch wieder eine kleine Überraschung. Also, dass gestern das protokollarisch alles so durcheinander drüber und drunter ging, das, da kann man sich wirklich auf nichts mehr verlassen. Das ist das eine, was ich mitnehme. Tja, und bei der inhaltlichen Bewertung schwanke ich so ein bisschen zwischen Frage der Perspektive, ne? Man kann jetzt einerseits sagen, es hätte für die Ukraine auch echt noch schlimmer kommen können, wenn er komplett umgefallen wäre und gesagt hätte, ja, ja, alles klar, Gebietstausch hier, so und so und so. Das hat er ja nicht gemacht. Also das ist jetzt die Frage, sagt man, es hätte schlimmer kommen können, dann ist die Ukraine mit einem blauen Auge davon gekommen. Oder sagt man, ja gut, es hat sich halt einlullen lassen und jetzt sind wir keinen Schritt weiter. Viel Lärm um nichts, viel Aufregung. Ich meine, allein die Flugzeit, einfache Strecke hierher, war ja länger als das Treffen.
Ja.
Muss man sich ja mal, ne? Der eine kam 6000 Kilometer Luftlinie, der andere 5500 Kilometer Luftlinie. Die waren ja länger in der Luft, als sie faktisch hier waren. Also viel Aufregung, wenig Erkenntnis, würde ich sagen. Mhm.
Gudrun Engel, Silke Dietrich, ich danke euch beiden sehr. Ganz, ganz spannend. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Ihr habt heute Nacht beide nur ein paar Stunden geschlafen. So viel war los, so groß ist das Interesse an diesem Treffen und was daraus vielleicht folgen wird. Hoffentlich das, was sich die Menschen in der Ukraine am meisten wünschen, nämlich ein Ende der Kämpfe. Danke euch sehr, Gudrun und Silke.
Danke dir.
Tja, und wenn euch auch die Perspektive der Ukraine auf das Treffen interessiert, also was die Ukrainerinnen und Ukrainer von dem Trump-Putin-Treffen halten, dann noch ein Podcast-Tipp für euch. Streitkräfte und Strategien. Meine beiden Podcast-Kollegen Stefan Niemann und Kai Küstner sprechen mit ARD-Korrespondent Wassily Golotz aus Kiew und mit Carsten Kühntorp in Alaska über die Folgen des Trump-Putin-Treffens. Ihr findet die aktuelle Folge in der Audiothek und überall, wo ihr sonst gerne Podcast hört. Tja, und da gibt's natürlich auch uns, den Weltspiegel-Podcast. Das war's für heute. Wir haben aufgezeichnet heute am Samstag, den 16. August. Danke fürs Liken, Folgen, Abonnieren und fürs Weitersagen. Macht's gut, sagen Emilian Grimm, Philipp Weber, Caroline Mennerich, Udo Schmidt und ich, Philipp Abresch.